Das Atelier war für Brancusi wirklich auch das Herzstück seines Schaffens. Also da gingen Künstlerinnen und Künstler, Sammlerinnen, Händlerinnen, alle gingen dort ein und aus. Und er präsentierte da im Laufe der Zeit immer öfter auch fast ausschließlich seine Arbeiten da. Also er hatte immer eine Aversion, gerade nach den ersten Skandalen, die dann in den 10er Jahren waren, und wo seine Skulpturen angegriffen wurden, stellte er nicht mehr so gern öffentlich aus und er nutzte eben sein Atelier als Ausstellungsort, den er eben so beeinflussen konnte, wie er das und so inszenieren konnte, wie er es gerne wusste.
Sagt Maike Steinkamp, die wir für eine neue Folge der Kunstpause in der neuen Nationalgalerie getroffen haben. Und wir haben mit ihr gesprochen über ihre Rolle am Haus und über die neueste Ausstellung über Konstantin Brancusi, einen der wichtigsten Pioniere des Reduktionismus, der Avantgarde im Paris des frühen 20. Jahrhunderts. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir, liebe Maike, und mit dir, liebe Charlotte, an meiner Seite, wie immer.
Ja, so ist es. Und bevor wir jetzt gleich weiterreden, lass uns mal kurz die Namensregelung besser verstehen. Warum sagen wir jetzt Brancusi und nicht Brancusch?
Genau, erstmal hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und genau, wir sprechen Brancusi aus, also die französisch-deutsche Variante sozusagen. Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, weil Brancusi nämlich, als er nach Paris gegangen ist, quasi sofort seine Akzente losgeworden ist und seine Werke, also gerade auch eben seine Zeichnungen, eben ohne Akzente unterschrieben hat. Und er ist ja auch 1952 französischer Staatsbürger gesehen und wir haben auch das Dokument und auch dort ist er eben ohne Akzente abgedruckt sozusagen. Und deswegen haben wir uns entschieden, ihn eben in dieser französisch-deutschen Version auszusprechen, was große Frustration bei den rumänischen Kollegen ausgelöst hat, muss man sagen.
Was gleichzeitig natürlich sehr lustig ist, zu erfahren, dass er seine Akzente weggeschmissen hat, in Paris angekommen, denn er ist ja ohnehin ein Künstler des Weglassens, des Reduzierens. Also dass sozusagen der eigene Name eigentlich fast objekthaft wird im Weglassen der Akzente, finde ich schon mal einen sehr schönen Einstieg.
Eine schöne Überleitung.
In dieses Thema. Tatsächlich, weil wir viel über seine Kunst heute mit dir sprechen wollen und darüber erfahren wollen, wie er überhaupt zu diesem Reduktionisten der Moderne wurde. Vielleicht steigen wir tatsächlich mit den Objekten ein oder mit der Muse, die du dir für den Einstieg dieses Gesprächs gewünscht hast. Warum ist deine Wahl auf dieses Objekt gefallen und was siehst du darin?
Na, ich glaube, die Muse ist für uns, zumindest hier in Deutschland, glaube ich, dass die bekannteste Skulptur von Brancusi. Also auch wenn man den Namen Brancusi nicht unbedingt kennt, kennt man auf jeden Fall diese schlummernde Muse, also dieses Gesicht, was auf der Seite liegt, mit geschlossenen Augen und eben wirklich auch so eine ganz, Ruhe und Perfektion eben ausstrahlt. Und wir haben das auch ganz bewusst als Hauptmotiv für unseren Katalog, für die Werbung gewählt, weil erstaunlicherweise, wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen so eine kleine Studien erhoben oder uns so ein bisschen umgehört und Brancusi zumindest mit dem Namen können nicht unbedingt alle was anfangen. Also ich glaube schon, dass so für mich als Kunsthistorikerin ist es natürlich irgendwie der Bildhauer des frühen 20. Jahrhunderts überhaupt, der einfach so viel vorweggenommen hat, was teilweise erst viele Jahre später bei den anderen Bildhauern auch angekommen ist und den anderen Bildhauerinnen. Und trotzdem, ich glaube, dass es so für die breite Allgemeinheit ist sein Werk gar nicht so bekannt. Eben auch, weil es gar nicht so viele Werke in deutschen Museen von ihm gibt. Also er ist eben vor allen Dingen im Centre Pompidou, unserem Kooperationspartner der Ausstellung, mit sehr vielen Werken vertreten, weil sie 1957 nach dem Tod des Künstlers seinen Nachlass übernommen haben. Der Nachlass umfasst auch sein Atelier mit allen Werken, allen Werkzeugen, die da irgendwie drin war. Und damit haben die wirklich einen unglaublichen Schatz einfach in ihrem Bestand. Aber ansonsten ist er eben auch generell in öffentlichen Sammlungen, zumindest hier in Europa, relativ wenig vertreten.
Eine der letzten Begegnungen, die unsere Freunde der Nationalgalerie möglicherweise mit ihm hatten, ist in einer zeitgenössischen Arbeit, nämlich der von Pierre Hugues, in der Arbeit Sudram 6, in der Pierre Hugues ganz bewusst mit genau dieser Muse spielt. Es ist natürlich keine echte Brancusi-Skulptur, die dort im Aquarium versenkt ist und gemeinsam mit einem Einsiedlerkrebs ihr Dasein fristet, sondern eine Replike. Hat diese Arbeit für euch auch eine Rolle gespielt beim Brainstormen über die Ausstellung?
Also die Arbeit ist natürlich großartig und ist natürlich auch gerade großartig in dieser Kombination dann, ne, dass sich dieser Einsiedlerkrebs quasi diese Muse einverleibt und dieser zum Teil seines Wesens macht. Ne? Das finde ich schon total spannende Kombination, eben auch gerade im Kontext mit der Muse von Brancusi. Aber für die Ausstellung hatte das jetzt eigentlich nicht so den großen Einfluss, weil wir uns ganz bewusst dazu entschieden haben, eben auf zeitgenössische Positionen zu verzichten. Es ist ja nicht nur Pierre Hugues, der sich mit Brancusi beschäftigt. Es gibt auch eine ganz tolle Arbeit von Rentmeister, der quasi Brancusi in einer seiner Arbeiten thematisiert. Und generell ist er, glaube ich, für ganz viele Künstlerinnen und Künstler eben ein ganz starker Bezugspunkt. Eben weil er so früh so radikal in seiner künstlerischen Sprache war. Und uns war es aber wichtig, Brancusi wirklich als Künstlerpersönlichkeit in Gänze vorzustellen und das eben nicht mit solchen aktuellen Kommentaren dann zu kommentieren, ja auch in einer gewissen Weise, sondern das, was ich gerade schon sagte, also er ist, glaube ich, weniger bekannt, als wir so denken, die ihn alle so verehren, aber und von daher ist es, glaube ich, war es für uns wichtig, einfach ihn eben in seiner vollen Breite, seine Schaffen eben wirklich in so einer Retrospektive auch vorzustellen.
Brancusi ist so der klassische Fall eines Künstlers, wo, glaube ich, viele Menschen sagen, boah, das habe ich schon mal gesehen und sie wissen es vielleicht nicht eindeutig zuzuordnen. Ist das so?
Ich glaube schon. Also was ich meine, also ich glaube, deswegen habe ich die Muse ausgewählt. Ne? Ich glaube, die kennen wirklich alle oder die kennen wirklich viele, aber sie kennen nicht unbedingt den Namen, der dahinter steckt, des Künstlers. Und ich finde, Brancusi ist so ein typischer Künstler-Künstler. Also deswegen vielleicht auch diese vielen Bezüge, die auch zeitgenössische Künstler immer wieder dann in ihm suchen und in seinem Werk suchen. Und das war durchaus auch schon bei den Zeitgenossen so. Na, also die dann wirklich zu ihm hingepilgert sind, in sein Atelier gepilgert sind und eben geschaut haben, wie sein Werk funktioniert. Aber deswegen, ich glaube, der war nie so dieser Publikumsheld wie so ein Picasso oder so.
Ich würde gerne noch mal auf die Entwicklung der Musen in seinem Werk eingehen wollen, denn es ist ja schon was Besonderes, dass es diese Muse einfach nur so ein Kopf ohne Körper ist. Und findet sich da irgendwas in der Entwicklung, wie er diese Reduktion irgendwann vollbracht hat, dass einfach nur der Kopf übrig bleibt? Weil, also, das ist ja oft, Musen stellt man sich auch noch mehr vor, nämlich den ganzen Körper, aber es ist ja wirklich oft einfach dieser kugelförmige Abbild, wo man dann manchmal nur die, ja, sage ich mal, Andeutung der Augenbrauen auch noch sieht, dass man da irgendwie ein Gesicht erahnen kann, aber es ist auch nicht komplett ausgearbeitet.
Also das ist ja ganz typisch für Brancusi. Also genau diese Reduktion, die ihr schon auch beschrieben habt, als ein Charakteristikum von seinem Werk. Und er hat im Prinzip so um 1907, 1908 mit diesen eher radikaleren Arbeiten begonnen, wo er sich wirklich eben auch so von der akademischen Bildhauerei und auch von Rodin, der sein großes Vorbild war, abgegrenzt hat und eben was ganz Eigenständiges gemacht hat. Aber Brancusi arbeitet eben auch in Serien. Also das heißt, der arbeitet sich über Jahre lang an einem Motiv ab. Und das hat er auch an der Muse gemacht. Also das heißt, Baronin René Franchon, eine Freundin und Mäzen von ihm, hat im Modell gesessen, ganz traditionell. Er hat eben auch Zeichnungen davon gemacht. Und die ersten Fassungen, die er von ihrem Porträt gemacht hat, sind durchaus noch figurativ oder auf jeden Fall mit mehr Details und Ausarbeitung, als das jetzt hier bei der schlafenden Muse ist, die eben auf der Seite liegt.
im Vorfeld gelesen, dass er irgendwann für eine Soloausstellung in New York eine Arbeit geschaffen hat, die heißt Premier Part, erste Schritte. Und die hatte er erst mit einem Körper erschaffen. Und dann hat er irgendwann den Körper abgenommen und nur noch den Kopf übrig gelassen. Und wahrscheinlich, naja, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja ein Prozess gewesen. Also der hat ja nicht von Anbeginn diese Radikalität seiner Arbeit, sondern über viele Jahre ja auch entwickelt.
Beziehungsweise ist dann, glaube ich, auch so ein Versuch, eben zu gucken, wie weit kann ich gehen? Mhm. Also wie weit kann ich eben auch so ein Motiv reduzieren und trotzdem hat es eben diese Präsenz von einem Gesicht, von einem schlafenden Gesicht, also hat es die Merkmale, die ein Porträt oder die ein Gesicht braucht, um es als solches erkennbar werden zu lassen. Und ich glaube, das ist so, das sieht man dann noch später bei seinen anderen Porträts, Mademoiselle Pogani, auch ein ganz bekanntes Motiv, was er in zahlreichen Varianten auch geschaffen hat, oder Eileen Lane, wo er wirklich immer wieder versucht, eben die Merkmale, die ein Gesicht, ein Porträt ausmachen, eben so weit zu reduzieren, dass sie quasi wie zu so einem universellen Bild werden. Also es geht nicht mehr darum, eben hier Madame Frachon im Fall der schlafenden Muse eben darzustellen, sondern es geht quasi um ja, etwas, was allgemeingültiger ist und eben diese Individualität, die so ein Porträt eigentlich ausmacht, auch so ein bisschen überwindet sozusagen. Mhm. Ne? Weil das ist nicht darum, worum es ihm geht. Aber trotzdem, und das ist, finde ich, auch interessant, man spricht ja bei Brancusi auch oft von seinen abstrakten Arbeiten, aber die sind natürlich nie ganz abstrakt. Mhm. Sie haben immer also da ist immer was Figuratives mit enthalten, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Auch bei seinem Fisch zum Beispiel, auch ein ganz total großartiges Werk. Na, aber wo es eben auch nicht darum geht, quasi einen sichtbaren Fisch, also einen Fisch darzustellen mit seinen Schuppen, mit seinen Flossen und dergleichen, sondern wo es eben darum geht, eine Form zu schaffen, die die Bewegung darstellt, ne, und was den Fisch dann ausmacht.
Er hat gesagt, was ich suche, ist nicht die äußere Form, sondern das Wesen der Dinge. Das ist eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, nochmal so auf den Punkt von ihm selbst gebracht. Ja. Ob das ein Vogel ist, der erkannt wird dadurch, dass er irgendwie eine stromlinienförmige, gleich vermeintlich abzuhebende Form hat, oder eben das Wesen einer Madame.
Mhm, genau. Ich habe das auch sozusagen sinngemäß und auch in Abgrenzung zu seinem Mentor Rodin gefunden als die innere verborgene Realität, die er aufspüren will. Und das ist ja genau das, das Wesen herausarbeiten. Also auch bei dem berühmten Bird in Space, keiner erkennt ja wirklich noch den Vogel, aber wir erkennen den Schwung, wir erkennen irgendwie den Elan. Und das ist wahrscheinlich das, was diese Arbeiten von ihm ja ausmachen, dass wir das, den Kern ja versuchen müssen zu verstehen, den er ausdrücken will.
Rodin, über den wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, bei dem hat er ja auch gearbeitet,
ganz
Assistent.
Kurz.
Ganz kurz, das muss irgendwie fast traumatisch gewesen sein. Ich würde gerne biografisch noch mal ein bisschen zurückspulen, weil die Art und Weise, wie er in Paris überhaupt angekommen ist, ist auch eine tolle Geschichte. Das ist wirklich die Geschichte.
Und auch so ein bisschen so ein Mythos.
Das,
ne?
Ist also, sicher so, ja, aber vielleicht kannst du diesen Mythos mal erklären oder erzählen. Das klingt immer so wie einer, der aufbrach.
Ich glaube, das war es natürlich auch. Natürlich ist er aufgebrochen und natürlich war Paris auch die Stadt, in der man am Anfang des 20. Jahrhunderts zu sein hatte, wenn man ein Künstler sein wollte oder eben auch als Künstler wahrgenommen wurde. In Rumänien, wo er ja geboren ist, in Hobita, einem Dorf in der Nähe von Târgu Jiu, in den Karpaten, also in einer sehr ländlich gelegenen Gegend, da waren die Möglichkeiten eben andere, ne? Also die politischen, quasi dieses, also auch dieses Nationalbewusstsein, was man ja vielleicht auch für Skulptur, gerade repräsentative Skulptur auch braucht, ne? Das formierte sich erst alles. Er hat dann in Bukarest studiert, auch sehr erfolgreich studiert, hat eben da schon Repräsentationsporträts gemacht und all das. Aber ich glaube, die Möglichkeit mit dem, was er gesucht hat, hat er eben nicht in Rumänien dieser Zeit gefunden. Und deswegen hat er sich zu Fuß, wie der Mythos will, das glaube ich auch, eben dann von Rumänien über Wien, München war auch eine Station, bis nach Paris dann eben größtenteils zu Fuß fortgesetzt. Aber wie wir auch wissen, ein Gönner von ihm hat ihm auch einen Teil der Zugpassage bezahlt. Also er ist nicht den ganzen Weg gelaufen. Aber interessant finde ich dabei eben, dass dieser Mythos eben des quasi in ländlichen Rumänien aufgewachsenen Künstlers, der eben dann auch mit der traditionellen Holzschnitzkunst vertraut war und eben aus vielleicht nicht ganz wohlhabenden Verhältnissen stammt, das war auch ein Image, was er, glaube ich, gerne gepflegt hat, auch später noch. Und und da gehört dieser Weg, den man zu Fuß zurücklegt, natürlich auch mit dazu.
Und dieses Paris, in dem er ankommt, ist natürlich zu diesem Zeitpunkt der Inbegriff der Moderne. Das ist eine Stadt, die gerade eine große Transformation erlebt hat, in den 1870er Jahren komplett einmal von Osmanen sozusagen umgekrempelt wurde. Eine Stadt, in der die Moderne tobt mit ihren Warenhäusern, mit der Eisenbahn, mit den Cafés, mit einer neuen bürgerlichen Kultur, die gerade frisch entstanden ist. Was nimmt er dort alles wahr und auf? Was davon ist auch dokumentiert? Was wissen wir darüber, was er rezipiert hat, wen er getroffen hat? Die Stadt hat gerade das Kino erfunden. Also ich finde diese ganzen modernen Elemente, auf die er da trifft, aus den Karpaten kommend, muss man wirklich sagen, die sind ja schon wichtig, um zu verstehen, wie so ein Avantgardismus, den man ihm dann immer später sozusagen übertitelt hat, zustande kommt.
Und ich glaube, ganz wichtig sind nicht nur die Cafés oder die Treffpunkte der Avantgarde, die er natürlich auch trifft. Natürlich kommt er in Kontakt mit Picasso oder er ist mit Modigliani gut bekannt und all sowas. Aber man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel die Museen für ihn total wichtig waren. Und das waren, wie für viele Künstler der Avantgarde, waren das eben die Museen eben der afrikanischen Kunst, also wo man antike, außereuropäische Kunstwerke sehen kann. Und gerade wenn man sich seine frühen Arbeiten anguckt, also du hast den ersten Schritt erwähnt zum Beispiel, da sind einige eben auch dabei, die eben genau an solche afrikanischen Skulpturen dann auch erinnert. Also ich denke, dann darf dieses kulturelle Klima, die Museen, die Kunstschätze, die Paris einfach auch hatte, waren für ihn eben wie für viele andere Künstler der Zeit eine totale Inspirationsquelle. Und natürlich die ganzen Avantgarde-Zirkel, die in Paris in der Zeit unterwegs waren. Es gab eine große rumänische Community. Also man denkt auch an Tristan Tzara, der zum Beispiel da war, mit dem er gut bekannt war. Spätestens in den 1910er Jahren war er eng mit Marcel Duchamp, der bei ihm ein- und ausging. Also er war schon sehr gut vernetzt, auch wenn er sich ganz bewusst, glaube ich, nie eben so einer künstlerischen Gruppe auch angeschlossen hat.
In der Ausstellung werden auch einige Fotografien und auch, glaube ich, Filme zu sehen sein. Wie ist Brancusi überhaupt zum Fotografieren gekommen? Weil einige Sachen hat er auch selbst fotografiert, oder?
Ganz viele hat er selbst fotografiert.
Ich habe gelesen, dass er ganz eng mit Man Ray war. Das hatte sicherlich einen Einfluss, oder?
Auf jeden Fall. Fotografiert hat er schon vorher. Und das hängt auch damit zusammen, dass er einfach total unzufrieden war, was die Fotografen mit seinen Skulpturen gemacht haben, wenn sie sie fotografiert haben. Also das heißt, das Ergebnis, was er dann auf den Fotos sah, war eben nicht das Ergebnis, wie er seine Skulpturen wahrgenommen haben wollte. Und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn es eben darum geht, was spielt, wenn Brancusi seine Skulpturen präsentiert, eben noch alles eine Rolle. Es ist ja nicht nur das Objekt selbst, sondern bei ihm spielt da ganz viel noch mit drin. Und da spielt die Fotografie eben auch eine ganz zentrale Rolle, weil er da natürlich die Atmosphäre, die er mit seinen Skulpturen kreieren wollte, also auch so eine räumliche Erfahrung, die er kreieren konnte, die konnte er quasi in diesen Fotos inszenieren und herbeirufen. Und nachdem er so die ab den 1910er Jahren eben selbst begonnen hat zu fotografieren, hat er dann, wie du richtig sagst, dann um Mitte der 1910er Jahre Man Ray kennengelernt, der ihm dann die Tipps und Tricks quasi beigebracht hat. Genau, er dann eben auch immer mehr die Fotografien für die Inszenierung seiner Werke genutzt hat.
Das ist ein sehr spannender Aspekt, der uns eigentlich schon ein bisschen zum Kuratieren führt, würde ich sagen, weil du natürlich als Kuratorin der Ausstellung auch sicherlich dir Fragen gestellt hast, wie wird was präsentiert? Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Fotografien, die von ihm selber in Bezug auf die eigenen Arbeiten gemacht wurden, da vielleicht wichtige Indikatoren waren.
Ich würde eher sagen, genau das Gegenteil, weil wir wollten Brancusi jetzt nicht nachmachen. Na, also wir wollten eben genau diese Inszenierung, die für ihn so wichtig war, wollten wir nicht nachempfinden. Also weil das, glaube ich, nach hinten losgegangen wäre. Also wenn man so einen großartigen Künstler das nachmachen würde, das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Und wir haben es an einer Stelle, haben wir dieses, also er spielt ja sehr oft mit Licht und Schatten, dass er eben besondere Highlights setzt, also dass er spielt mit oder er nutzt Bewegung, er hat Rotoren benutzt, um seine Skulpturen in Bewegung zu setzen und dadurch dann eben auch bestimmte Schatteneffekte zu erreichen. Und an einer Stelle in der Ausstellung wollen wir das so ein bisschen nachempfinden. Und das ist, wir haben für die Leder in der wir eine bronzene Version zeigen, so einen kleinen Raum gebaut, der auch so ein bisschen abgedunkelt sein wird. Und für die Leder hatte schon in der ursprünglichen Version oder in den späten 20ern, glaube ich, hat er eben unter das Objekt dann so einen Rotor gemacht. Also das Objekt war eben immer schon in Bewegung angedacht. Das greifen wir hier auf und haben auch eben, zeigen die Leder in Bewegung und setzen dort eben auch Licht ein, um genau diese Reflexe auf der Bronze dann quasi zu zeigen. Aber tatsächlich ist das die einzige Stelle, wo wir diese Inszenierung in der Form quasi so ein bisschen nachempfinden wollen. Ansonsten dachten wir, es ist toll, Brancusi im Zusammenhang von Mies van der Rohe zu zeigen.
Es ist in der Tat toll. Und wer sein Atelier vielleicht schon, das seit 1997 beim Centre Pompidou präsentiert wurde, in einem benachbarten Pavillon schon mal gesehen hat, weiß, dass dieses Atelier von ihm als Gesamtkunstwerk bezeichnet wurde. Inwiefern war dieser Gedanke für euch, gerade in der Kooperation mit dem Centre Pompidou, wichtig? Was davon wolltet ihr aufnehmen als Gedanken, also vielleicht das Atelier in Ausschnitten zu präsentieren und was lieber nicht?
Nein, das Atelier war für Brancusi wirklich auch das Herzstück seines Schaffens. Also da gingen Künstlerinnen und Künstler, Sammlerinnen, Händlerinnen, alle gingen dort ein und aus und er präsentierte da im Laufe der Zeit immer öfter auch fast ausschließlich seine Arbeiten da. Also er hatte immer eine Aversion, gerade nach den ersten Skandalen, die dann in den 10er Jahren waren, und wo seine Skulpturen angegriffen wurden, stellte er nicht mehr so gern öffentlich aus und er nutzte eben sein Atelier als Ausstellungsort, den er eben so beeinflussen konnte, wie er das und so inszenieren konnte, wie er es gerne wusste. Von daher war das natürlich für uns ein total großes Glück, dass die Kolleginnen vom Centre Pompidou eben uns die Möglichkeit geben, dass wir eine Teilrekonstruktion des Ateliers hier zeigen. Das ist der Raum mit den Werkzeugen, mit der Esse, also der Raum, in dem er wirklich gearbeitet hat. Wir zeigen auch die Werkzeuge, wir zeigen einige Skulpturen da drin. Also es ist wirklich dieser Raum, in dem er eben gelebt und gearbeitet hat, soll wirklich für die Besuchenden dann auch in dieser Wichtigkeit auch begreifbar gemacht werden. Reingehen kann man nicht. Man kann das Atelier eben durch ein großes Fenster sehen und es gibt eine große Leinwand, in der, was du schon sagtest, es gibt auch Filme, die Brancusi gemacht hat und auch daran beteiligt war. Und es gibt einen Film, der ihn eben auch im Atelier arbeiten zeigt. Und den zeigen wir dann auch als Teil dieser Atelierkonstruktion. Und das Atelier oder diese Teilrekonstruktion ist wirklich das erste Mal außerhalb von Paris zu sehen, was für uns natürlich ein total großes Glück ist. Und generell, es gab ja vor 2 Jahren schon eine große Ausstellung im Centre Pompidou über das Werk von Constantin Brancusi, und die Kuratorin Ariane Colondre und ihre Kollegin Valérie Loth haben uns ganz maßgeblich hier bei der Realisierung der Ausstellung unterstützt und natürlich auch beraten, weil sie das Werk natürlich am besten kennen. Und gerade die Kollegin Ariane Colondre ist im Centre Pompidou für die Skulpturen zuständig und ihre Kollegin Valérie Loth für vor allen Dingen auch für die Dokumente. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, worauf wir auch ganz stolz sind, außer auch eben in der Tatsache, dass wir so viele Skulpturen versammeln konnten, ist, dass wir eben auch anhand von ganz vielen Objekten, Fotos und Dokumenten eben auch das Leben von Brancusi in verschiedenen Stationen nacherzählen wollen. Und das machen wir eben in Form so einer illustrierten Biografie, die sich stark stützt auf den Bestand der Bibliothek Kandinsky, aber auch angepasst eben an unser deutsches Publikum, weil gerade Carola Gideon-Welker, eine ganz bedeutende Kunsthistorikerin, die eben schon in den 30er Jahren Brancusi quasi als einen ihrer Hauptkünstler erkannt hat, über den sie spricht, weil sie ihn als so bedeutend empfunden hat und dann 1958 auch die erste Biografie über ihn geschrieben hat.
Gerade eben fiel schon das Stichwort Skandale, und da würde ich so gerne drauf eingehen, weil das hat ja doch die Kunstwelt damals sehr aufgerüttelt, als Prinzessin X das erste Mal ausgestellt war. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was er ausgelöst hat, als er seine ersten Ausstellungen hatte und so ein Objekt, was sehr an einen Phallus erinnert, wie Prinzessin X ausgestellt war?
Wir wissen gar nicht so viel darüber, was jetzt da an Konsequenzen gab. Also es ist überliefert, dass Picasso und ich glaube Matisse eben ausgerufen haben, als er Prinzessin X ausgestellt hat, oh, ein Phallus, und daraufhin die Skulptur entfernt werden musste auf Geheiß des Polizeipräsidenten. Und es gab aus der Künstlerschaft quasi Solidaritätsbekundungen, Solidaritätsschreiben, was, finde ich, schon viel quasi auch darüber aussagt, was andere Künstlerinnen und Künstler eben über ihn dachten und seine Skulpturen. Und ja, wenn man die Skulptur sieht, muss man einfach sagen, sie sieht wirklich aus wie ein Phallus. Sie soll aber eben also sie ist gleichzeitig eben auch ein Porträt, ein Profilporträt einer Frau, ein Rückenakt, den er eben aber so reduziert hat, dass diese gebogene Form und ja, der runde Kopf, der am Anfang steht, eben so reduziert ist, dass es auch andere Assoziationen wecken kann. Und gerade so diese Ambiguität der Form, also dieses Nicht-Eindeutig-Sein, findet sich eben nicht nur bei Prinzessin X. Das ist sicherlich der Extremfall, aber wir zeigen in der Ausstellung zum Beispiel auch den Torso eines jungen Mannes, wo man den jungen Mann, wie ich finde, eben vor allen Dingen über die Bezeichnung erahnen kann, weil das ist aus so einer Holzastgabel geschaffen. Und ist eben, ne, man sieht die Beinstümpfe und so ein bisschen was von dem eben von dem Torso. Und der weist keinerlei Geschlechtsmerkmale auf. Und da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, muss ich ehrlich sagen, weil da die Literatur und das, was man so über Brancusi lesen kann, gar nicht so so eindeutig ist, ob das jetzt wirklich so ein bewusster Akt auch der Rebellion oder, ne, diese Ambiguität der eben der Geschlechter, ob das wirklich so quasi in seinem Fokus stand oder ob es eben wirklich in, ob das wirklich so dieser Moment der Reduktion der Form ist, was ihn da interessiert hat.
Wo du den Titel oder die Titel gerade erwähnt hast, kommt eine andere Geschichte mir in den Kopf. Das ist die Arbeit von 1926, Birds in Space, die mal beim Zoll in den USA hängen geblieben ist, weil ihr der Status eines Kunstwerks nicht zugeordnet werden konnte. Sie wurde als Hospital- oder Kochgeschirr bezeichnet und, glaube ich, anders dementsprechend taxiert. Vielleicht kannst du zu dieser Geschichte noch was erzählen.
Genau, also er hat seinen Vogel im Raum nach Amerika geschickt, zu einer Ausstellung, die, glaube ich, damals Edward Steichen machen wollte, der ein großer Förderer von Brancusi war. Edward Steichen, der Fotograf, der ja auch eine Galerie hatte, wo Brancusi auch schon früh ausgestellt hat. Und Brancusi hat seinen Vogel im Raum dorthin geschickt und er wurde eben beim Zoll aufgehalten und eben als zu verzollendes Gut deklariert. Kunstwerke waren befreit vom Zoll und eben diese Kategorie Küchenutensilien und andere Alltagsgegenstände eben nicht. Und ich habe jetzt den Prozentsatz nicht mehr im Kopf. Und diese Beschlagnahmung hat eben erstmal auch eine breite Diskussion in der Presse ausgetauscht, generell über was ist moderne Kunst und was ja schon mal super interessant ist, dass das dann eben so ein Echo gefunden hat. Und tatsächlich gab es dann auch einen richtigen Prozess, in dem dann Händler, Förderer eben zugunsten oder gegen Brancusi ausgesagt haben und der dann in dem Urteil endete, dass sein Bird in Space eben tatsächlich ein Kunstwerk ist und als solche dann auch zu verzollen war.
Der Kritiker namens Frank Cronenshield wurde irgendwie eingeladen zu Gericht und ich glaube, er hat so das entscheidende Argument vorgetragen und gesagt, there is a suggestion of flight. Also man kann an der Arbeit doch eindeutig sehen, dass sie fliegen könnte und damit sozusagen der Vogelcharakter, der im Titel des Werkes steckt, auch wirklich eingelöst ist. Ich glaube, das war das, was vorher den Zollbeamten in der Form nicht aufgefallen war.
Muss ich ja auch vorschlagen, wahrscheinlich lag der auch in der Kiste und war eben überhaupt gar nicht in dieser aufstrebenden Form dann zu sehen und zu erkennen.
Absolut.
Werden wir auch in der Ausstellung in Berlin einen Bird in Space haben?
Ja, wir haben sogar verschiedene Versionen. Auch da arbeitete er eben über Jahrzehnte daran, eben so seine Vögel eben auch zu verfeinern, beziehungsweise ihn quasi dem Ideal näher zu bringen, was ihm wichtig war. Wir bekommen eine Maiastra. Das ist eine frühe Version des Vogels, die noch in der Form, was wir über einen Vogel eben denken müssen. Also wir haben eine geschwollene Brust, wir haben angedeutete Flügel, wir haben einen Schnabel, also der eben wirklich noch als Vogel als solcher erkennbar ist. Und wir haben verschiedene Versionen. Eine Version aus den 1920er Jahren, die wir als Leihgabe von der Fondation Bayerler bekommen. Und eine Version aus den 40er Jahren, die wirklich so fragil und feingliedrig in die Höhe geht, dass wir wirklich auch da total froh und glücklich sind, dass wir die überhaupt geliehen bekommen haben. Weil das haben wir bei den Vorbereitungen der Ausstellung gemerkt, gerade die Vögel werden eigentlich überhaupt nicht ausgeliehen, weil die eben sich so immer mehr verjüngen und eben wirklich einfach ziemlich schwer zu transportieren sind.
Dieser Reduktionismus, den du gerade sehr schön beschrieben hast, der trifft, wie du vorhin auch schon gesagt hast, hier natürlich auf den architektonischen Reduktionismus von Mies van der Rohe, der dieses bekannte Diktum gesagt haben soll, less is more. Und das trifft ja wirklich auch auf die Arbeiten von Konstantin Brancusi zu. Ist bekannt, ob Mies Brancusi rezipiert, kommentiert hat?
Nicht, dass ich wüsste. Also das weiß ich wirklich nicht, aber ich glaube, dass gerade mit dem, wie du es beschrieben hast, ne, in dieser Reduktion auch dieser architektonischen Form im Zusammenspiel dann mit diesen Skulpturen, es glaube ich wirklich ganz spektakulär wird. Und wir nutzen die Architektur, eben die Marmorsäulen, eben auch so ein bisschen als Backdrop für die Skulpturen. Und ansonsten haben wir eine sehr horizontal angelegte Ausstellungsarchitektur, also wo eben gar nicht so viel stören soll, also von dem reinen Raumeindruck und den Skulpturen da drin. Also wir haben versucht, so reduktionistisch wie möglich zu sein, auch in der Ausstellungsarchitektur.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Ausstellung in diesem Frühjahr, vor allem in einer extrem turbulenten Gegenwart, eine wirklich Vertiefung, Versenkung vielleicht auch fast ermöglicht, die ja irgendwo dieser Purismus, der dem entgegen oder der aus dem hervorkommt, uns allen ein bisschen Ruhe spenden kann.
Das hoffe ich doch.
Ich habe noch einen anderen Aspekt. Es gibt nämlich auch noch einen gewissen Berlin-Bezug bei Brancusi, aber im Grunde nur indirekt, weil es über einen gemeinsamen Freund geht. Und zwar war Brancusi mit Eckart Muthesius befreundet. Das ist der Sohn von dem berühmten Landhausarchitekten Hermann Muthesius. Und die sind sich in Indien begegnet. Und es gibt auch viele Fotos aus Indien von Brancusi, die Eckart Muthesius gemacht hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, was du gerade gefragt hast, Felix, dass sich vielleicht nicht bewusst Mies van der Rohe und Brancusi in irgendeiner Form begegnet sind. Denn in Indien zumindest gibt es einen Palast, den der Architekt Eckart Muthesius für den Maharaja von Indore errichtet hat. Und das galt damals als Palast der Avantgarde. Da waren alle großen Künstler der Zeit damals drin versammelt. Also was heißt Künstler? Designer insbesondere. Und dieses Interieur wurde irgendwann in den 80er Jahren komplett versteigert. Es ist heute nichts mehr davon übrig. Den Palast gibt es noch. Da ist ein Zollamt drin, wo wir wieder beim Stichwort sind. aber worauf ich hinaus wollte, also ich glaube schon, dass es eine sehr enge Verbindung gegeben haben muss, dieser ganzen Designer und Künstler dieser Zeit, dieses irgendwie beschäftigt hat. Maike, du hattest vorhin erwähnt, dass auch viele Dokumente einfließen in die Ausstellung und sicherlich auch Entwürfe und Skizzen. Und es gibt eine sehr berühmte Skizze von dem Temple of Love, der nie realisiert wurde. Werden solche Skizzen auch von nicht realisierten Werken Brancusis hier in Berlin gezeigt werden?
Die Skizze zeigen wir nicht, aber wir zeigen quasi wir stellen den Projektentwurf aus, den Brancusi nach Indien an den Maharaja geschickt hat. Der hat ja sowieso drei Vögel im Raum gekauft, die eben in dem Tempel, den du erwähnt hast, ausgestellt werden sollte. Und dafür hat dann Brancusi eben den Entwurf gemacht, der dann aus, ich weiß nicht, überliefert ist, dass es Krankheitsgründe sein sollten, die das Projekt dann letztlich dann eben nicht mehr, die das Projekt dann zum Stillstand gebracht haben. Aber genau, darauf gehen wir auch ein.
Toll. Und ist einer von diesen Vögeln auch ausgeliehen?
Nee. Man muss dazu sagen, also Felix, du hast einmal schon die USA genannt, eben zwar im Kontext des Zollstreiks, aber tatsächlich war Brancusi vor allen Dingen in den USA, hatte er seine Sammler und seine und hat dort seine Werke verkauft. Und das ist vielleicht auch, was wir zu Beginn des Gesprächs sagen, warum er eben hier in Europa gar nicht so breit vertreten ist, weil er seinen Markt eben relativ früh in den USA gefunden hat. Auch mit der Vermittlung eben von Marcel Duchamp, der dann eben als quasi so ein, wie so ein Händler oder Berater auch aufgetreten hat. Und zum Beispiel auch die Verkäufe seiner Werke nicht nur in New York an die Sammler, sondern auch zum Beispiel an die Ahrensburgs in Philadelphia, die ja eine riesen Brancusi- und auch Duchamp-Sammlung vermittelt hat. Also ich glaube, das Problem ist, und ich glaube, die Vögel, lass mich nicht Falsches sagen, aber sind, glaube ich, auch in den USA letztlich dann. Ich glaube, einer davon ist in Australien.
Genau, ja.
Und ich glaube, der andere Ist-Innen, aber das weißt du vielleicht besser.
Ja, ich fand das so interessant. Zwei aus Marmor, die sind in Australien gelandet, in der Nationalgalerie. Und einer ist der Tate angeboten worden in Großbritannien. Die hat abgelehnt, weil ihnen das rechtlich in den 70ern zu unsicher war, weil sie dachten, das ist irgendwie, unterliegt eigentlich dem Kulturschutzgesetz Indiens. Das war damals total unklar. Und dann hat ein Händler die in den USA einem Sammler angeboten und da ist sie jetzt auch gelandet in Kalifornien. In Pasadena ist die jetzt irgendwie diese Skulptur. Aber auch interessant, dass davon nichts mehr in Indien verblieben ist. Also letztlich sehr traurig.
Aber vielleicht interessant ist da, also gerade auch dieses Projekt, also auch da eben dieser Bau, quasi einen Bau zu schaffen, das ist in den 30er Jahren für Brancusi auch immer wichtiger geworden. Also dieses architektonische Moment, auch seine, man kann ja auch seine unendliche Säule, die er eben ab 1917 ja auch als immer wieder aufgreift als Motiv, kann man ja auch als ein architektonisches Element eben auch sehen, was man eben auch in dieser Serialität dann ja auch eben als so ein Baumoment dann eben so begreifen kann. Und gerade so dieses Architektonische wurde eben gerade in den 30er Jahren für ihn auch immer wichtiger.
Und wenn man über Architektur spricht, dann ist man eigentlich schon fast bei Technologie und stellt dann fest, dass 3 Jahre nach seinem Tod die ersten Studien für die Concorde in die Welt gekommen sind. Und ich muss jedes Mal, wenn ich die Concorde sehe, die ich natürlich noch nie gesehen habe, aber wenn ich Darstellungen oder Fotografien oder eine Wolfgang Tillmanns Fotografie von einer Concorde sehe, dann muss ich zwangsläufig an Brancusi denken.
Und an den Vogel.
Wir wollen ja auch ein bisschen mehr über deine Arbeit hier am Haus erfahren. Was war aus kuratorischer Sicht, wenn du dieses Projekt zu Brancusi Revue passieren lässt? Was war für dich aus kuratorischer Sicht eine vielleicht besonders große Herausforderung oder auch Überraschung?
Ich glaube, eine Herausforderung ist, natürlich sind die Skulpturen an sich, nicht nur, weil sie eben selber so fragil sind. Sie sind ja auch, die Bronzen sind alle hochpoliert, da darf eigentlich nichts drankommen, aber auch die Präsentationsweise ist eine Herausforderung. Die stehen ja, viele von ihnen, und das zeigen wir auch in der Ausstellung, werden eben von auf eigens von ihm gemachten Sockeln gezeigt und die liegen da einfach nur drauf. Und wenn ich daran denke, also das hat jetzt weniger mit dem Kuratieren als mit dem, was dann nach der Eröffnung passiert, wenn ich daran denke, wie viele Besuchende kommen werden und diese fragilen, nur aufgelegten Objekte stehen da frei auf den Podesten, wird mir schon so ein bisschen schwummerig, muss ich sagen.
Zumal ihr eurem Publikum mit Calder ja beigebracht habt, wie man mit Skulpturen umgehen kann, wenn man sie anfassen darf. Also in
ja,
diesem
und
Fall.
Natürlich sind die auch total handschmeichlerisch. Ne? Also dadurch, dass sie eben diese perfekte Form haben, will man sie ja anfassen.
Man will, aber darf in diesem Fall nicht. Genau. Wir warten auf die nächste Ausstellung zu Lyja Clark.
Hast du ein Lieblingsmuseum?
Die neue Nationalgalerie natürlich. Und das Dyer Beacon, das ist auch mein absolutes Lieblingsmuseum.
Hast du einen Lieblingsort? Muss nicht in Berlin sein.
Es gibt viele Lieblingsorte, wo ich, je nachdem, wo man gerade so hinverreist ist. Im letzten Jahr waren wir in Cornwall, was ich ganz großartig fand. Und in St. Ives und bei Barbara Hepburn. Und ich kannte diese ganze Cornwall-Kunstszene noch gar nicht. Und das war zumindest im letzten Jahr mein absoluter Lieblingsort.
Lernst du gerade etwas Neues?
Immer. Bei jeder Ausstellung. Also ich meine, das ist ja das Tolle an unserem Beruf. Also dass wir im Prinzip bei jeder Ausstellung mit jedem Künstler, mit jeder Künstlerin, mit der wir uns beschäftigen, immer was Neues lernen. Und immer dieses, dass man da immer so tief einsteigen darf. Natürlich weiß man immer ein bisschen schon was, aber dieses wirklich in das Thema einsteigen, finde ich, ist wirklich ein total großes Geschenk in diesem Job.
Gab es in der letzten Zeit eine Situation, in der du gescheitert bist und was hast du daraus mitgenommen?
Auch ständig. Also, was heißt scheitern? Ich meine, Es gibt natürlich die Momente, wo alles nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und das hat man natürlich gerade in der Vorbereitung von einer Ausstellung umso mehr oder mit den Wünschen, mit dem auch, wie man hier im Museum quasi auch die Sammlung weiterentwickeln möchte. Da scheitert man ständig am fehlenden Geld und man hat irgendwie so viele Ideen, was man gerne noch machen möchte. Und da ist eben dieses, scheitert man eben tatsächlich sehr oft an fehlenden Mitteln und an fehlender Zeit, dass man eben nicht alles so realisieren könnte oder verfolgen könnte, wie man das gerne möchte.
Worauf bist du gerade neugierig?
Brancusi oben in der Halle zu sehen.
Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Und die Freunde der Nationalgalerie sind natürlich auch an eurer Seite, wenn Geld fehlt. Auch wenn sie nicht immer den Sack voll machen können. Aber unsere Hörerinnen und Hörer sind auf jeden Fall auch Spender für diverse Projekte an den Häusern der Nationalgalerie. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dir vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Kommen.
Wir freuen uns auf einen puristischen Einstieg in den Sommer mit Konstantin Brancusi vom 20. März bis zum 8. August.
Ermöglicht von den Freunden der Nationalgalerie.